SWR 2 Podcast.
Es ist Freitag, das heißt, es ist Zeit für Fakt ab. Und hier meldet sich Julia Nestlen aus dem Fakt ab-Team. Und wir haben auch diese Woche wieder einen Gast da. Hallo Werner.
Hallo, grüß dich Julia.
Das ist Werner Eckert, ARD-Klimaexperte und auch ein Fellow-Podcaster hier aus dem SWR. Hat den Podcast Die Klimazentrale. Wir sprechen gleich nochmal später drüber, was ihr da genau alles macht. Wir kennen uns tatsächlich aus dem Radio. Wir haben da schon einige Gespräche geführt. Und ich finde es schön, dass wir jetzt auch mal im Podcast zusammen sind. Und du hast natürlich auch Themen mitgebracht.
Ich habe Themen mitgebracht, klar, neben Klima, wegen der Klimazentrale, noch das Thema Wein. Ich habe tatsächlich ein Standbein, das ist so das ganz seriöse Klima und Umwelt, aber das ist manchmal echt deprimierend und deswegen habe ich so ein Spielbein aus alter Tradition und das ist der Wein, richtig so als Kulturgut und Genussmittel. Aber wie gesund das alles ist, darüber können wir vielleicht mal reden.
Ja, auf jeden Fall. Diese Woche war doch auch diese Meldung, dass jetzt auf den Weinetiketten möglicherweise so Warnhinweise sein sollten. Ne? Ich dachte so, okay, hey, ich kenne die Zahlen. Es ist vielleicht sinnvoll, aber auf der anderen Seite, ich suche meinen Wein gerne nach Etikett aus. Es wäre dann in Zukunft schwierig.
Das ist wahr, wenn man da vorne zwischen irgendwie gequollener Leber und geschrumpften Hirn auswählen kann, dann fragt sich, was ist dir lieber? Geschrumpftes Hirn oder geschwollene Leber? Nein, Schockbilder waren ernsthaft nie so richtig im Gespräch. Ja. Aber es ging schon um Warnhinweise auf dem Rücken wegen Krebsgefahr. Ja. Da gibt es übrigens einen ganz interessanten Vergleich. Die Leute haben da immer eine wahnsinnige Angst vor Glyphosat.
Ja.
Glyphosat, das ist so eine ikonische Sache. Gift, 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 krebserregend. Die IARC, die berühmte Krebsforschungsagentur, hat das eingestuft als wahrscheinlich krebserregend Stufe 2a. Weißt du, wo Alkohol steht?
1a?
Genau.
Exakt. Oh, 1, krass.
1, das ist definitiv krebserregend und zwar ohne Dosis Hinweis, also in jeder Dosis. Und genau darauf hat sich die EU berufen, aber die Lobby hat es geschafft. Das also ist wieder mal vom Tisch.
Ja. Nächstes Mal, wenn ihr zu einer Glyphosat-Demo geht, erstmal das Bier stehen lassen. Sonst wird es inkonsequent. Okay, aber wie gesund ist denn jetzt Wein, wenn wir dich gerade schon mal da haben? Es gibt doch immer wieder so viele Studien, die das eine sagen, das andere.
Ganz genau. Greifswald, die Uni hat gerade eine Studie vorgelegt. Da war einmal mehr klar, Alkohol trinken ist in welcher Form auch immer, wenn noch so viel Kultur im Spiel ist und sonst was, ist es ungesund. Eine ziemlich gute Studie, die über 20 Jahre die tatsächliche Entwicklung des Gesundheitszustands von 4000 Leuten überblickt hat und dabei eben klar gemacht hat, ja, egal was du trinkst, es ist tendenziell schädlich. Das ist ganz wesentlich, weil es hält sich ja echt mythisch, dass Wein, was ganz anderes ist als Alkohol und eher lebensverlängernd sein soll.
Aber du kannst es bestätigen, jetzt ein für alle Mal klären, nein?
Ja, das kann man definitiv sagen. Ich finde immer, das ist ein Genussmittel.
Ja.
Man kann damit umgehen, muss man nicht, aber man darf es auf keinen Fall gesund beten. Übrigens gibt es eine heiße Story, wie dieser Mythos, dass Wein ja lebensverlängert sein kann, entstanden ist. An der Universität von Connecticut gab es ganz viele Studien in den Nullerjahren, die alle gesagt haben, Mensch, das ist so gesund, das Herz wird geschützt und dann hat man so viele tolle Auswirkungen. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, ein paar Jahre später, dass dieser Professor, der das alles gemacht hat, seine Studien fast sämtlich gefälscht hat. Er hatte also...
Hat er so einen Weinverkauf hinten dran?
Keine Ahnung, ob seine Frau einen hatte. Ja. Wirklich eine der großen Fake-Geschichten der Wissenschaftsgeschichte ist da passiert. Aber der Witz ist, Internet sei Dank, das heilige Internet perpetuiert diese Studien unablässig. Das heißt, alle Welt beruft sich nach wie vor auf dieses Zeug, obwohl längst klar ist, dass die Zahlen völlig gaga sind und nichts davon stimmt. Das finde ich ist eine der ganz großen Geschichten rund um Wein und Gesundheit, ja.
Wie ist denn das mit Bio-Wein eigentlich? Ist der gesünder tatsächlich? Kann man da was sagen?
Das ist eine spannende Frage. Nein, gesünder ist er nicht, weil im Wein ist der Alkohol das Problem. Und soll ich dir was verraten? Bio-Wein enthält Alkohol.
Ja, okay.
Also tatsächlich ist da nichts anderes wirklich relevant drin. Biowein ist nicht unbedingt besser fürs Klima. Das hat damit zu tun, dass die Biowinzer sehr, sehr viel über ihren Acker fahren müssen, um Schädlingsbekämpfung zu machen.
Ja, okay. Das heißt, die versuchen es irgendwie zu machen, aber dadurch, dass sie so viel fahren müssen, ist es dann am Ende auch nicht mehr unbedingt besser fürs Klima und so.
Genau,
und Gesundheit
fürs Klima nicht mehr so doll. Für den Artenschutz und für den Boden hat das auch Vorteile. Überhaupt keine Frage. Ich bin ein großer Freund vom Bio-Weinbau.
Aber es gibt ja auch, man kann es ja auch aus der soziologischen Perspektive beleuchten, das Thema Wein. Gibt es irgendwie besondere Berufsgruppen, die mehr trinken als andere, irgendwie Winzer vielleicht, dass die besonders viel Wein trinken?
Ich weiß gar nicht, ob man Winzer untersucht hat, außer dass ich mich erinnere, dass mein Hausarzt mal, als meine Leberwerte nicht so gut waren, gemeint hat, naja, du hast noch nie die Analysewerte eines Winzers gesehen.
Okay.
Das nehmen wir jetzt mal als anekdotisch und nicht wirklich eine Studie. Ja. Es gibt eine Studie zu den Berufen, gibt es in der Tat eine Studie, auch aus England. Die Engländer haben es irgendwie mit dem Alkohol. Die machen sehr viele Alkoholuntersuchungen.
Sind ja auch dafür bekannt, angeblich, ne? Dass sie
rote Nasen haben.
Ja, und rote Haare.
Ja, der Lord mit der dicken roten Nase, genau. Und die haben festgestellt, dass handwerkliche Berufe überdurchschnittlich viel Alkohol konsumieren und Berufe, in denen Männer eben stark sind. Das ist dann koinzident. Mhm. Aber auch, und das ist interessant, bei den Frauen sind es eher die, die gut verdienen und akademisch hoch qualifizierte Berufe haben, die mehr trinken. Also Managerinnen, leitende Beamtinnen und sowas.
Lehrerinnen, Beamtinnen?
Ja, die haben vielleicht so viel Frust in ihrem Job.
Das kann
oder
ich mir vorstellen.
Die haben so viel Stress, die Hölle mit ihrem Beruf und wer weiß, dass sie mehr trinken. Also da ist das, fällt das total auseinander. Also die Männer eher die, die es nicht trinken sollten, Dachdecker, Maurer, die dann vom Gerüst fallen können. Und bei den Frauen eher die, die heftig im Beruf gestresst sind. Aber die Briten, hatten wir eben, machen total viele Untersuchungen mit britischen Daten. Sind zwar Chinesen, die das untersucht haben, aber mit britischen Daten gab es jetzt eine ganz spannende Untersuchung zum Covid-Risiko. Also, wie hängt Alkohol und Covid miteinander zusammen?
Kann uns Alkohol doch vor irgendwas schützen?
Was ist rausgekommen?
Ja, wenn du mich so fragst, wahrscheinlich, dass es nicht schützt am Ende. Doch?
Ah! Fast? Wieder mal die alte Geschichte. Alkohol ist des Teufels, aber Wein.
Ach so.
Aber Wein.
Okay,
Wer Bier oder Schnaps trinkt über die Limits, die die Briten da haben, irgendwie 5 Trinks in der Woche hinaus, der hat ein höheres Risiko an Covid zu erkranken, während die Weintrinker, und das gilt sowohl für Weißwein und Champagner als auch für Rotwein, wer Wein trinkt, der hat ein niedrigeres Risiko an Covid zu erkranken.
Okay,
geben wir uns alle ein Glas? Nein, das tun wir natürlich nicht, weil das ein klassischer Fall einer Studie ist, bei der intervenierende Variablen vergessen worden sind.
Okay, trinken nur die Lords den Wein, die sich sowieso immer fein schützen, oder?
Du bist auf der Spur. Also was die zum Beispiel nicht erhoben haben, sie haben die Berufsausbildung erhoben, aber sie haben nicht den sozialen Status erhoben. Mhm. Und da ist eindeutig, Wein, das ist eher Upper Class.
Mhm.
Ja? Wein trinkt man in den besseren Kreisen, jedenfalls in größerer Menge. Und das hat zur Konsequenz, dass da eine ganz andere Lebensführung dahinter steckt. Ist doch logisch, ja. Während halt der Whisky in der Kneipe um die Ecke und die Pints, die 3, 4 am Abend, die schützen halt nicht vor Covid, weil man mit ganz vielen Menschen zusammen in der Kneipe sitzt.
Ja, es hat natürlich auch was mit Bildungsprivilegien dann zu tun, ne, am Ende wahrscheinlich.
Ja, gar nicht mal so sehr Bildung, glaube ich, sondern wirklich das soziale Umfeld, wie man dann am Ende lebt.
Ja. Ich habe mich gerade mal noch durch diese, weil ich das so spannend fand, gerade mit den verschiedenen Berufen, wie viel die trinken, durchgeklickt. Und ich fand gerade, ist mir ins Auge gesprungen, besonders wenig trinken bei den Männern Städteplaner. Finde ich spannend, weil...
Was für Dinge?
Städteplaner.
Ja, und Priester, glaube ich, ne?
Also okay, bei Priester, die haben doch bei jeder Messe immer Sonntag.
Ja, aber immer nur, also als immer erstens nur bei den Katholen, glaube ich. Also die anderen verwenden oft Traubensaft. Und zweitens, glaube ich, sind das wirklich Schlücke.
Ja, aber bei den Städteplanern, wenn ich mir, keine Ahnung, so Karlsruhe, die Stadtplanung und die Verkehrsführung angucke, da frage ich mich, ob die vielleicht nicht doch öfter mal ein bisschen was getrunken haben dabei. Aber gut. An dieser Stelle, ihr könnt ja auch mal eure anekdotische Evidenz uns mitteilen. Wie ist es bei euch in eurem Job? Könnt ihr da auch bestätigen, dass Handwerkerinnen und Handwerker tendenziell mehr trinken als vielleicht eure Freundin, die Krankenschwester ist, oder eure Freunde, die im hohen Beamtentum sind? Sind die auch eher die Leute, die mehr trinken und euch eher unter den Tisch trinken? Was aber sehr ungesund ist, was wir gelernt haben heute. Schreibt es uns gerne an unsere WhatsApp-Nummer. Ich gucke sie nach. 0174 432 1508. Werner, was würdest du sagen, wie sieht so ein Gespräch oder ein Treffen mit einem Freund für dich aus, wo du danach sagst, es war ein richtig cooles Gespräch, es war ein richtig guter Flow?
Ja, wenn man das, was der andere sagt, bewusst wahrnimmt, weiterführt und das geht so Ping-Pong-mäßig hin und her.
Teilweise vervollständigt man dann ja sogar irgendwie die Sätze des anderen, ne?
Das ist genau das. Man hat dann mitgedacht, man muss aber auch miteinander schweigen können.
Jo Leute, ihr habt gemerkt, der Podcast ist gerade sehr langsam geworden an dieser Stelle. Hat aber einen Hintergrund. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, Werner, aber bei mir war so, okay, wir mögen uns scheinbar gerade nicht mehr. Oder? Das war ein bisschen undankbar.
Ja, war ein bisschen sehr besinnlich.
Ja. Ne? Aber das hat einen Hintergrund. Und wir können jetzt nochmal den Dialog nochmal so machen, wie wir es normalerweise machen würden. Werner, was würdest du sagen, wie sieht so ein Gespräch oder ein Treffen mit einem Freund für dich aus, wo du danach sagst, es war ein richtig cooles Gespräch, es war ein richtig guter Flow?
Ja, wenn man das, was der andere sagt, bewusst wahrnimmt, weiterführt und das geht so Ping-Pong-mäßig hin und her.
Teilweise vervollständigt man dann ja sogar irgendwie die Sätze des anderen, ne?
Das ist genau das. Man hat dann mitgedacht, man muss aber auch miteinander schweigen können.
So, das hat sich schon viel besser angefühlt. Und warum? Weil wir weniger Pausen unter anderem zwischen unseren Antworten hatten. Das war jetzt natürlich sehr übertrieben. Das ist jetzt hier auch kein Studienkontext. Aber es geht um eine Studie von einer 23-jährigen Studentin aus New Hampshire. Die hat nämlich erforscht, dass diese Sekundenbruchteile, ne, die zwischen dem, was jetzt Werner sagt und was ich dann antworte, liegen, die zeigen, wie gut man so vibet, wie gut man sich irgendwie versteht, wie gut man klickt, wie gut man irgendwie einen Flow hat in einem gemeinsamen Gespräch. Und das ist normalerweise so eine Viertelsekunde in einem normalen Gespräch. Aber wenn man sich besonders gut mag oder es gut miteinander ist, dann kann das auch noch kürzer sein.
Dann überlappt das unter Umständen
ja,
sogar, ne?
Ja, das überlappt und dieses Überlappen, das kann ja auch als Unterbrechen empfunden werden.
Ja.
Aber super spannend, in ihrer Studie hat sie nämlich auch geguckt, dass tatsächlich ein Unterbrechen, gerade wenn sich zwei Leute neu kennenlernen und daten, als positiv wahrgenommen wird.
Ja, weil es eben dieses dynamische Element hat. Ich bin bei dir, ich denke mit dir, ich will das, was du gerade sagst und denkst, weiterführen. Das bewegt mich und regt mich auch an.
Ja, voll. Ich spiele manchmal in Restaurants, wenn ich irgendwann am Nebentisch zwei Leute habe, ist es ein Pärchen oder sind es Freunde? Und vielleicht beim nächsten Mal zuhören.
Der alte Ehepaar-Effekt.
Genau,
schmeckt's dir?
Ja.
Pause. Geht so.
Ja, beim nächsten Mal lauschen kann man dann auch einfach als außenstehende Person daran wirklich spiegeln, verstehen sich die zwei Menschen oder ist da gerade nicht so gute Stimmung oder gute?
Weil ich schon älter bin, muss ich dazu sagen, das täuscht an der Stelle, aber auch manchmal, man kann sich dann auch auf eine andere Art verstehen im Laufe der Zeit. Das ist ein tiefes inneres Verstehen.
Ja, das betont diese junge Studentin auch, dass es wichtig ist, dass es die Dynamik gibt. Also auf der einen Seite kann es total gut funktionieren, wenn man dann mal 2 Stunden schweigt beim Wandern, aber eben in der Brotzeitpause. Wenn es dann wieder dynamisch ist und man dann diese kurzen Abstände hat, dann ist es wirklich ein Beweis, ihr seid echt gute Freunde, ihr versteht euch richtig gut.
Wobei ich würde mal einwerfen, auch Streit ist ziemlich hitzig und man fällt sich ins Wort. Also wenn es nur um die Pausen ginge, würde ich sagen, das ist nicht unbedingt so aussagekräftig. Vielleicht macht es auch den Streit sozusagen gefühlt intensiver, wenn die Pausen kürzer sind. Also so ein Inhalt, ja, Leute, die sich gar nicht verstehen und lange Pausen zwischendrin machen, wirken vielleicht nicht so zerstritten wie Leute, die sich nicht verstehen und sich auch noch ins Wort fallen.
Der Streitkontext wurde jetzt dann nicht untersucht. Allerdings hat auch eine Frau auf Twitter dann gefragt, ja, wie ist denn das? Also muss ich einfach nur schnell irgendwas antworten? Geht es nur um die Zeit oder auch um den Inhalt? Und dann hat sie gemeint, also ja, es geht tatsächlich darum, schnell eine Antwort zu kriegen, aber es reicht vielleicht auch schon so ein Ja, ah, mhm. Ne? Und dann aber Nonsens zu antworten, ist vielleicht doch nicht die beste Strategie. Also, Hauptsache irgendwas geantwortet zu haben. Aber ich finde es total spannend, weil es bedeutet natürlich auch viel, wenn ich auf einer Fremdsprache mit jemandem rede und dann vielleicht nicht ganz so schnell im Erfassen bin, wirklich vielleicht weniger sympathisch, wenn ich gerade Erasmus-Studentin bin und woanders bin im Vergleich. Ne?
Ja, hast du sowieso ja ein paar Hürden zu überwinden in der Fremdsprache. Kann auch sein, dass das einfach... es wirkt dynamischer, es wirkt jünger, es wirkt interessierter. Na
ja,
klar,
das Interesse.
Ist man gehandicapt, wenn man da nach Worten suchen muss und ringen muss. Das merkst du auch, wenn du irgendwo im Ausland bist, in einer Sprache, die nicht so 100% deine ist, unterhältst dich mit Leuten aus Nettigkeit und auch weil sie dich mögen, unterhältst dich eine Weile mit dir und irgendwann rutscht dann so das Gespräch zu den Muttersprachlern rüber, ne? Weil die sich einfach mal austoben müssen.
Ja, voll. Ich frage mich aber auch, ob dieses Studienergebnis von wegen, es wirkt unsympathischer oder weniger verbunden, wenn man eine längere Pause hat, ob man das aufs Chatten auch übertragen kann. Ich weiß nicht, also wenn ich mit jemandem irgendwie schreibe und dann kommen erst schnelle Antworten, dann ist so, ah, okay, voll cool, ja, ja. Und dann ist so, muss die Person kurz auf die Toilette und schreibt nicht. Und das ist so.
Ja, ich weiß, meine Tochter ist immer, die besteht darauf. Da ist das nicht ein Zeichen von, wie soll ich sagen, dass man sich gut versteht, sondern das ist einfach ein Affront, wenn man nicht sofort antwortet.
Mhm. Auf jeden Fall. Oder dann auch in Videocalls. Ich meine, wenn man ein Delay hat, ein leichtes, dann kann die andere Person ja theoretisch nichts dafür, dass sie nicht so schnell antwortet. Vielleicht sind das Gründe für viele Missverständnisse oder Irritationen zwischen Menschen auch.
Also das glaube ich sowieso. Also Videocalls haben ganz viele Vorteile, man spart unheimlich viel Zeit, aber dir fehlen einfach ein paar Dimensionen. Hm. Das kann das sein. Das ist ja nachweislich auch, dass sich buchstäblich riechen können. Hm. Ja, diese ganzen subtilen Vorgänge zwischen Menschen, die fehlen. Wir kennen das ja, wir reden ja sonst auch nur per Leitung miteinander und sehen uns nicht wie hier.
Du hast auch oft ein kleines Delay tatsächlich, fällt mir ein. Ja. Ich finde dich jetzt viel sympathischer als sonst wäre. Okay, langsam haben wir einen richtigen Flow, habe ich das Gefühl.
Ja, von Anfang an, oder?
Ja. Du hast ja mit Tobi den Podcast, ne? Wenn wir jetzt mal kurz drauf kommen. Tobi ist auch ein Kollege aus der SWR Umweltredaktion.
Hm? Tobi Koch.
Hm. Und euer Podcast heißt Klimazentrale. Mhm. Da geht es ziemlich sicher um Klimathemen. Ne? Ihr stellt euch da immer so Fragen, ne? Wie schlimm ist Fliegen wirklich und so weiter? Ist vegan Essen klimafreundlicher und so weiter? Damit wir vielleicht mal ein Gefühl dafür kriegen. Du hast ja vorhin schon gesagt, wir haben auf jeden Fall schon mal mitgenommen, Biowein ist nicht unbedingt besser fürs Klima. Aber was waren denn da zum Beispiel schon so große Learnings für dich so in den letzten Jahren?
Also ganz generell habe ich festgestellt, dass oft Punkte, an die man nicht zuerst denkt, die ganz wichtigen sind. Wir machen so einen Wahnsinnsstress, um bestimmte Dinge uns gut zu verhalten, richtig zu verhalten. Also nehmen wir, das Thema ist gerade nicht aktuell, aber Tannenbäume, Christbäume, Weihnachtsbäume.
Oh ja, Plastik oder schlagen gehen?
Ja, genau. Schlagen gehen oder Bio- oder Kunststoffbaum, den ich dann aber 10 Jahre nutze oder sowas. Ist da gibt es ja Glaubenskriege um solche Fragen. Ne?
Ich habe mich wirklich
auch
gefragt.
Da gehen Ehen dran zugrunde. Du meuchelst jedes Jahr unseren Baum. Ich will jetzt einen mit Topf. Und dann kriegt sie einen mit Topf und dann geht er ein. Ja, also das sind alles völlig obsolete Fragen, eigentlich völliger Unsinn. Entscheidend ist nur, wie hole ich den Baum in mein Haus?
Echt?
Ja, habe ich den auf den Buckel geschultert?
Aha.
Oder bin ich 30 Kilometer zum Schlagen in den Wald gefahren? Oder auch 30 Kilometer zum Baumarkt oder sonst irgendwas? Die Fahrt dahin ist der entscheidende Unterschied und nicht der Baum selbst. Und das gibt einem dann schon zu denken, da stehst du plötzlich da. Oder wir hatten es mit dem Wein. Was ist bei Wein das wirkliche Problem? Öko oder nicht Öko?
Sondern wie oft der Winzer auf sein Feld fährt?
Nein, eben nicht. Sondern das macht kaum einen Anteil. Tatsächlich ist es die Flasche.
Ach so.
Also die meiste Energie im Wein steckt in der Glasflasche. Und da gilt ja der alte Satz, je wertiger der Wein, desto schwerer die Flasche, aus Marketinggründen. Und damit schlechter, umso schlechter für die Umwelt. Eigentlich wäre das ganz super, so ganz dünne Leichtglasflaschen zu verwenden. Oder Bag-in-Box, so Pappkartons mit einem Schlauch drin, wo man sagen kann, ja, das ist ein System, wo relativ viel Wein in relativ wenig Verpackung ist und die kann man auch noch zum Teil wenigstens recyceln. Dann ist die Sache in Ordnung.
Aber die schwere Flasche bedeutet das, weil man dann einfach mehr Autos braucht? Oder was ist da?
Nee, du musst das ja herstellen.
Die Menge des Glas.
Ja, wird ja eingeschmolzen dann wieder und neu gegossen. Und das sind alles energieintensive Prozesse und natürlich auch der Transport. Das kommt dazu, aber wirklich die Produktion ist das entscheidende Problem.
Ja, okay, voll interessant. Also, solche Fakten kriegt ihr auf jeden Fall von Werner und Tobi, also von Werner Eckert und Tobias Koch, immer wieder in der Klimazentrale. Wir haben ja zum Beispiel auch schon mal drüber gesprochen, das hatte mich so überrascht bei Fucked Up, dass Online-Pornos gucken auch eine wahnsinnig große Klimasünde ist in der Summe, weil natürlich die Server betreiben und das und so weiter und so fort, das echt einen ganz schön großen Einfluss hat auf unsere Umwelt.
Ja, vor allen Dingen, am besten ist immer Audio, also Radio, Podcasts sind ganz super, weil sobald das Bild weg ist und nicht über YouTube, weil da läuft ja immer ein Bild mit sozusagen, dann ist das nur noch ein winziger Bruchteil dessen, was das Video braucht. Also beim Streamen ist unser Podcast ist total lean. Das funktioniert prima und braucht kaum Daten und kaum Klimaschaden.
Ja, okay. Hey Leute, dann hier gern geschehen. Einmal gutes Gefühl, während ihr diesen Podcast hört für euch. Ihr habt gerade was für die Umwelt getan, indem ihr kein Video angeguckt habt.
Der Baum daneben atmet gerade auf.
Ach, wie süß. Worum geht's denn in eurer aktuellen Folge? Ihr veröffentlicht ja auch freitags, ne?
Ja, wir haben geredet über Lebensmittelverschwendung, Nahrungsmittelverschwendung und den Impact aufs Klima, was man selbst tun kann, aber natürlich auch, wo die politischen Fallstricke sind. Das ist ein Umweltpodcast, wenn man so will. Und das hat immer drei Dimensionen. Das ist der wissenschaftliche Hintergrund. Das ist die wirtschaftliche Seite, warum Dinge einfach nicht laufen. Da gibt es ja gute Gründe für. Und das ist die politische Seite, nämlich zu fragen, wer hat denn der Wirtschaft da die Rahmen gesetzt und was könnte man anders machen? Und ich glaube, da steht auch der Reiz drin. Wir haben manchmal unterschiedliche Meinungen. Das ist ja auch nicht so ganz schlecht bei sowas. Und wir haben manchmal Gäste. Wir hatten jetzt in der vergangenen Folge, die ganz super war, Professor Hans Justen, den Moorpapst sozusagen, gebürtiger Niederländer. Und das hört man. Aber eben auch einer, der sich mit Mooren total gut auskennt. Und wie der dazu kommt zu sagen, mit dem Moore ist das wie mit der Gewürzgurke, das könnt ihr euch bei der Klimazentrale anhören.
Beim nächsten Thema frage ich mich, ob wir jetzt wieder einen Schritt zurück bei der Umweltfreundlichkeit machen. Ich habe nämlich die Woche was gelernt, was ich ultra spannend finde und ich eigentlich gehofft habe, dass es vielleicht ein Problem in meinem Alltag löst, nämlich große Bildschirme. Es gibt jetzt die Erkenntnis, dass Sachen, die du dir merken willst, da kann es sinnvoller sein, sie auf einem sehr großen Bildschirm anzugucken und nicht auf einem kleinen Bildschirm, weil wir uns Dinge, die wir groß sehen, besser merken können, uns besser daran erinnern können.
Deswegen gibt es Plakatwände oder was?
Ja, riesige Plakatwände. Oder
Rubens.
Rubens, der wusste
Rubens,
auch schon, was
nichts er unter 2x3 Meter.
Oder auch unvergessliche Kinonächte. Das hat jetzt eine ganz neue Bedeutung.
Natürlich. Ich meine, James Bond auf Großleinwand, ja.
Erinnerst du dich an alle Handlungsstränge vielleicht?
Ja, das ist irgendwie wahr. Obwohl doch, ich erinnere mich, dass das ein Kriterium doch bei Lernen immer ist der Lernwiderstand. Mhm. Das heißt, wenn ich es anstrengender habe, was aufzunehmen, komplexere Dinge, also wenn ich zum Beispiel lese, abstrakt Buchstaben übersetze in Worte und das dann alles konstruieren muss im Hirn, dann merke ich mir das besser, heißt es doch immer. Das würde ja jetzt bedeuten, dass man dann, wenn es einem sozusagen mit dem Holzhammer aufs Auge genietet wird, sich das gut merken kann. Spannend.
Ja, also der Hintergrund ist wohl, dass einfach große Dinge viel Platz auf unserer Netzhaut brauchen dann beim Sehen und deswegen auch viel von unserer Hirnrinde aktiv ist und das hilft dann wohl beim sich erinnern.
Es ist ja echt der Wahnsinn.
Mhm. Ich finde es auch also total spannend und also ich frage mich jetzt, ich habe große Probleme, uns die WhatsApp-Nummer von Fakt abzumerken, ob ich sie jetzt auf ein großes Plakat über meinen Schreibtisch hänge und dann kann ich das nächste Mal berichten, ob es hilft.
Also wenn man altersweitsichtig ist, haben große Bildschirme Vorteile, das wusste ich. Man kann sich Dinge besser merken, weil man sie lesen kann.
Weil man sie überhaupt lesen kann, ja. Allgemein. Ja, aber also, was wären bei dir so Sachen, die du dir unbedingt mal merken solltest, die du immer vergisst? Bei mir echt Zahlen, auch die IBAN und so von mir. Absolut schwierig, ja.
Zahlen ist so ziemlich das, was ich mir merken kann. Ich kann mir keine Namen merken.
Ja, guck mal, nächstes Mal kriegst du den großen Bildschirm, wo Julia drauf steht.
Ja, das kann oft passieren. Also in den Podcasts, ich habe auch noch einen Wein-Podcast übrigens, Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mhm. Da ist Dominik, der, mit dem ich das mache. Und ich muss jedes Mal überlegen, wenn die sagen, hallo Werner, wem ich jetzt antworte, obwohl ich ihn vor mir sehe.
Also nächstes Mal ein großes Bild von der Person oder einen großen Bildschirm. Aber also ich frage mich auch, was das jetzt für Studis bedeutet. Weil eigentlich werden hier die Laptops immer kleiner, mit denen man dann auch in der Bib sitzt und irgendwie lernt. Vielleicht ist die Zukunft die große Staffelei, dass man da etwas Großes draufstellen kann. Alle malen sich große Merkzettel drauf oder schleppen ihre Rollen mit.
Und ja, die ganzen Handys, mal gut, die sind immer größer geworden, aber sie sind ja trotzdem Winzlinge. Mhm. Ist ja eigentlich dann ganz schlecht. Verdummen wir jetzt, weil wir so kleine Bildschirme nutzen? Ist das jetzt die Konsequenz? Ist das der Niedergang des Abendlandes?
Ich wäre, glaube ich, vorsichtig mit dem Verdummen, aber wenn du was lernen willst, dann nimm vielleicht lieber einen Computer als dein Handy.
Ja, so wie heißen diese, die sich nicht durchgesetzt haben, diese etwas gebogenen OLED-Bildschirme?
Ja.
Ah, vielleicht ist die Studie aber auch von der Industrie gefeatured. Ich las nämlich neulich, dass diese Erfindung leider aus Sicht der Industrie sich nicht durchsetzt, obwohl diese Bildschirme teuer sind und hohe Margen für die Hersteller versprechen.
So ein Mist aber auch. Nee, ich habe extra geguckt, ich dachte nämlich auch, ist das gesponsert von einem Werbeplakathersteller oder von einem Bildschirmhersteller? Sieht nicht so aus, ist eine israelische Studie, die relativ solide wirkt.
Dann nehmen wir das mal dahin und werden in Zukunft alles auf Großbildschirmen.
Auf sehr großen Bildschirmen. Aber auf der anderen Seite, die haben auch gesagt, es gibt einen Sweet Spot. Ne? Also wenn du jetzt in der zweiten Reihe im Kino sitzt und eine große Bildschirm hast und da ein Lernvideo guckst, das hat dann wieder auch keinen Sinn.
Ach,
Also nicht total draufzimmern, aber so.
Ist, Und ist auch nicht linear. Also je größer der Bildschirm, desto besser das Lernen.
Ja. Aber also so wirklich, die haben so mit so Bildern, so kleine Bilder, so handgroß bis so groß DIN A4, ein bisschen größer auch gemacht. Da konnten sie auf jeden Fall linear einen Zusammenhang feststellen.
Wir müssen dringend was anregen, nämlich eine Studie, die diese PISA-Ergebnisse mit der Größe der Bildschirme korreliert.
Und fragt,
ob Deutschland nicht deswegen so abkackt bei PISA, weil unsere Bildschirme zu klein sind.
Ey, Leute, ja, wir machen doch jede Woche auch immer gerne einen Studienaufruf. Deswegen an dieser Stelle, wenn ihr gerade irgendwo seid, die vielleicht Statistik studieren oder irgendwas Soziologisches oder Kognitionswissenschaft, schaut euch das doch mal an. Und wenn ihr Ergebnisse habt, meldet uns unbedingt an unsere WhatsApp-Nummer. Ich habe sie mir aufgeschrieben, 0174 432 1508. Und auch sonst, ich bin wirklich sehr interessiert an euren Lerntipps, weil, wie man sich Nummern merken kann, ich bin da wirklich wahnsinnig schlecht drin. Gerne Sprachnachricht an uns oder auch eine Mail an faktab@swr2.de. Wir sind sehr dankbar für eure Tipps und freuen uns auch immer über eure Studien, die ihr auch irgendwie eine Bachelorarbeit im Studium oder so macht. Wir finden, wir sollten da mehr drüber reden. So, und damit habe ich jetzt hier auch schon den Podcast für heute ein bisschen beendet. Werner, total schön, dass du da warst.
Ja, es war wahnsinnig schön. Julia.
Ja, Leute, und bis nächsten Freitag würde ich sagen. Und wenn ihr jetzt gerade schon auf einer Plattform eurer Wahl zum Podcast hören seid, klickt doch mal rüber zur Klimazentrale. Da könnt ihr gleich Werner nochmal weiterhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee Christoph König.